Rum
meinst du an solches Landes?
Entschuldigung. Mögen Sie durchkommen.
Ich wäre gleichzeitig losgeredet. Jinxed it. Wie geht's euch da draußen? Ich hoffe gut. Ich hoffe, ihr seid auf eurem Stepper, ihr seid auf dem Spaziergang, ihr seid auf dem Weg zur Arbeit. Die Welt wird langsam aber sicher wieder normal und der Sommer kommt und mit diesen wunderschönen Grüchen, mit dem guten Wetter, was jetzt langsam wieder in eure Haushalte reinkommt, ihr macht die Fenster auf und reinweht. Alle Wege führen nach Rom. Eure Freunde Joko und Paul wieder in der Originalbesetzung. Letzte Woche, Jakob, sensationell. Ich habe mich sehr unterhalten geführt. Die Woche davor auch super Folge, Joko und Paul. Davor Materia und Paul. Es ist ein Feuerwerk.
Es ist
und auch
unfassbar,
heute,
was gerade los ist in unserer
auch
Welt.
Auch heute haben wir wieder viel gelernt über deine Vergangenheit. Wir haben viele Themen, ich habe was gelernt über dich. Ich habe ein bisschen was über Karrieren erzählt. Und was haben wir noch besprochen, mein lieber Joko?
Eigentlich, wir haben mal wieder eine richtig klassische Alle Wege führen nach Ruhm-Folge hinbekommen, weil es tatsächlich der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche am Ende immer noch ist. Und so ein bisschen war es ganz unbeabsichtigt, weil wir sind auch so eher reingestolpert in das Thema und waren dann ganz schnell bei unserer Schulvergangenheit vor allem. Also so wir haben beide ein bisschen aus unserer Schulzeit erzählt und haben aber auch den einen oder anderen Ratschlag noch auf den diversen Ebenen von, wie du die Dinge siehst, wie ich die Dinge sehe, mitgegeben, wie man, wenn man Ratschläge von Boomer annehmen möchte, wie wir sind, was machen kann. Und wir haben ja sogar, wenn man so möchte, wir haben häufiger schon Werbung für Indeed, also nicht für Ingrid, sondern für Indeed gemacht und hatten immer gesagt, das ist eine tolle Jobbörse, aber AWFNR ist jetzt auch eine Jobbörse, ne?
Genau, ich suche jemanden und das möchte ich jetzt, also Frau oder Mann, völlig egal, eine Junior Operations Managerin, wenn man das sauber gendert und zwar in Heidelberg. Also jemand, der ein bisschen Bock auf Organisation hat, der aber auch gern Podcast hört, weil die Person, die wir suchen, die wird was mit uns zu tun haben. Mit AWFNR, mit dem Podcast, mit der Produktion, mit der Redaktion, mit dem Schnitt, mit dem Posten und so weiter, aber eben auch ein bisschen was mit Paris und dies und das. Und optimalerweise sitzt diese Person in Heidelberg, in der wunderschönen Kurpfalz. In den Shownotes haben wir die Stelle ausgeschrieben, die ist bei mir auf der Webseite. Und grundlegend kann aber auch remote sein, oder? Also so zwingend muss die Person gar nicht in Heidelberg sein.
Also ich bin ein großer Freund von Remote, aber ich glaube, wenn es Heidelberg ist, hilft es wahrscheinlich auch.
Genau. Also, das wäre ein Weg nach Ruhm. Alle anderen Wege nach Ruhm könnt ihr zuhören jetzt gleich. Wie immer werden wir von unseren lieben, lieben, lieben Freunden von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und warum das Netz so gut ist, das hört ihr auch später in der Folge. Denn es ist wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt geht's los mit AWFNR. Zwei Halbwaisen auf dem gefährlichen Weg der Weisheit.
Zum Halbwissen, zum Boomern auch, ja. Boomern ist ja nicht, wir sind nicht nur der Boomern, wir sind auch Boomer. Aber jetzt lass uns anfangen, auch wenn wir mit der goldenen Hände ausgezeichnet sind und einen der geilsten Newsletter auf awfnr.de/newsletter haben. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Abermals präsentiert werden wir von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Los geht's. Da. Wir könnten auch mal so eine ganze Folge machen, wo wir so Lieder nachsprechen, singen, soweit wie wir sie können.
Ach nö. Ja.
War ja nur eine Idee.
Kreativer Input, ja. In der Waldorfschule ist das jetzt schon eine Eins. Im echten
okay,
Leben.
Okay.
Zählen ja dann doch Ergebnisse. Aber ich finde ja eigentlich, der Waldorfschulenansatz ist gar nicht so scheiße. Also
ich wollte gerade sagen, du hast gerade so gesagt, im echten Leben ist es ein bisschen anders. Ich glaube, ich fände es total spannend zu wissen, was aus mir geworden wäre, wenn ich eine andere Schullaufbahn eingeschlagen hätte. Ja, weil ich glaube, ich bin keiner von denen, Entschuldigung, wenn ich noch einen Gedanke dazu, ich glaube, ich bin keiner von denen, das ist natürlich auch mal so leicht zu sagen jetzt, ne? Dem das Schulsystem geholfen hat, das aus sich rauszuholen, was in ihm steckt.
Ja, wir haben es ja letzte Woche oder letzte Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, kurz thematisiert, dass es bei mir genauso war, dass es einen einzigen Lehrer gab, der cool war. Also der irgendwie gecheckt hat, dass man vielleicht auch nicht nach normalen Regeln und alle anderen Lehrer, zumindest in meiner Schullaufbahn, anders waren. Also ich weiß gar nicht wie, also ist ja ein bisschen, es wird dem ja nicht gerecht, der Waldorfschule, aber per se den Effort zu belohnen, also oder den Versuch, die Mühe und nicht das Ergebnis ist ja eigentlich theoretisch schon mal gar nicht so scheiße, finde ich zumindest.
Nee, voll nicht. Das so geht. Ja.
Ich finde es ganz interessant, dass, also ich meine, ich habe ja Kinder, die hier in die Schule gehen und was ja schon abgefahren ist, ist, dass hier, du kannst nicht sitzen bleiben und du hast fast keine Note, die allein ist, sondern alles ist immer so in Gruppenarbeiten, also alles ist immer 3-4 Leute, die gemeinsam ein Projekt präsentieren und dann kriegen die zusammen eine Note. Schon ein anderer Ansatz. Also ich weiß nicht, was besser oder schlechter ist. Ich erwische mich, dass ich das hier ganz charmant finde. Ich finde natürlich abgefahren, wie technisch es ist hier. Also so wie Google Classroom auf allen und hier und da und über Snapchat gibt es die Hausaufgaben und diesen. Also es ist wirklich, die Datenschützer in Deutschland kriegen einen Herzinfarkt, wenn sie sich das anhören. Aber ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Aber de facto ist jetzt Schule nicht so richtig gut per se für das, was man eigentlich aus Leuten rausholen könnte, oder? Würde ich schon mal so sagen.
Nee, also bei mir, ich habe ja auch die eine oder andere Schule besucht, ne? Also erst Realschule, dann Gymnasium und dann war ich aber in dieser Realschulzeit, war das Realschulzeit oder war es schon Abizeit? Weiß ich gar nicht. Ich bin ja ein Jahr mal auf dem Internat gewesen, weil ich einfach schulisch nicht so gut drauf war.
Welchem?
Und dann alle so,
in welchem Internat warst du?
Kennt man nicht. Das ist
Saale.
Nee, aber es
aber
ist... Das kennt man nicht. Das ist Harvard, heißt das. das ist in Jülich-Koslar und ist vom Salesianerorden und hieß... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Schande auf mein Haupt. Warte, jetzt kann ich googeln hier parallel. Jülich-Koslar.
Aber erklär mir nochmal kurz, ist das ein Jungs- oder ein Gemisch?
Nee, das war ein reines Jungeninternat, ja. Okay. Das war... Die Schule war gemischt das war aber so, dass ich aufgrund dessen, dass ich nicht, also das Gymnasium war in dem Ding selber drin und meine Schule war eine Realschule, die war in Aldenhoven, die war nochmal so eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt, da hatten wir immer so Zivis, die uns dann morgens dahin gefahren haben und da war ich wirklich... Ich war bei mir in der Schule, bei mir im Dorf da in Schwalmtal, war ich super. Und Entschuldigung, jetzt habe ich gerade hier eine Nachricht gelesen. Ja, ich bin nah am Mikro. Soll ich noch näher ran?
Dein Multitasking, wie man dir zugucken konnte, gerade wieder im Gehirn.
Wie mein Gehirn so, was schreibt der hier gerade in die Gruppe? Bist du an dem Mikro nah dran? Aber letztes Mal war ich so nah dran und dann meintest du, Fritzi, das hat so übersteuert, deswegen bin ich so ein bisschen weiter weggegangen.
Ist halt so besser? Ein bisschen. Wo bist du denn überhaupt?
Ich bin im Hotel.
Ah, du bist noch in Berlin.
Vielleicht ist es das Hotelzimmer.
Ja,
ich bin immer noch in Berlin. Suite. Ja, das ist natürlich, ja, das ist, ich sitze hier im Flur. Vielleicht ist es das. keine Ahnung, ich kann die Vorhänge zuzählen, keine Ahnung, ob es dann besser wird oder die Fenster auch mal. Okay, das tut mir leid, ich entschuldige die Qualität. Was wollte ich erzählen? Ich bin in Aldenhoven dann zur Schule gegangen und ich bin aber aufgrund dessen, ich war in Englisch, bei mir in der Schule war ich immer in der Heimat ein Zweierkandidat. Und in Mathe ein Fünferkandidat. Und dann bin ich auf diese andere Schule gegangen und dann war ich in Englisch auf einmal ein Fünferkandidat und in Mathe ein Zweierkandidat. Und da habe ich damals die Welt nicht mehr verstanden, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Also ich habe ja das gleiche Skillset wie vorher. Ich habe ja nicht mit dem Wechsel der Schule meine Fähigkeiten auch an der Tür abgegeben und neue bekommen beim Eintreten in die andere. Aber das hat ja nur was mit den Lehrern zu tun gehabt in dem Moment. Und weil sie mir vielleicht Mathematik auf einer anderen Ebene beibringen konnten und die Englischlehrerin in dem Fall dann da nicht so gut gewesen ist und umgekehrt in meiner anderen Schule. Und das fand ich schon damals sehr verwirrend und mein Vater war total stolz und meinte so, ach, finde ich ja mega. Für Mathe hat es sich ja gelohnt, aber warum funktioniert denn Englisch nicht mehr? Sprichst du es nicht mehr? Und wir haben wirklich sehr viele Urlaube immer in Irland verbracht und in Skandinavien verbracht, weil mein Vater da so viele Freunde hatte oder hat. Habe halt, glaube ich, schon sehr früh so ein Grundtalent, würde ich jetzt mal sagen, für diese Sprache gehabt. Und es war total bizarr, dass das in dieser einen Schule null was gebracht hat und in der anderen Schule für eine 2 gereicht hat und in Mathe halt wiederum andersrum. Das spricht ja eigentlich für ein absurdes System, weil ich müsste doch per se in beiden Schulen, in beiden Fächern gleich performen.
Ja, natürlich ist das relativ, je nachdem wie, also... Und also, aber Mathe fandst du immer gut. Kannst du eine Kurvendiskussion noch? Kannst du noch was
machen? Nee, Mathe konnte ich nie. Deswegen war ich so happy. Dass okay. Ich habe Mathe-Leistung gehabt tatsächlich. Entschuldigung, ich habe ja gerade so einen kleinen Frosch reingesteckt. Also in einen Frosch aus Schaumgummi. Nee, wie heißen die? Ich wollte die Marke nicht nennen. Haribo. Ich war nie gut in Mathe. Also deswegen war das so absurd, dass ich auf der Schule dann Aldenhoven halt total gut war in Mathe. Und auch für mich total überraschend. Und hab dann sogar im Abi deswegen, weil ich dann zur Oberstufe wieder in meinem Dorf zurückgekommen bin, weil ich da keinen Bock mehr auf ein Internat hatte, bin ich im Abi dann in den Mathe-Leistungskurs gegangen, weil alle meine Freunde von früher da auch drin waren. Und hab total verkackt und bin deswegen sogar sitzen geblieben, weil ich dachte, ich kann das. Aber da war dann wiederum die Anforderung komplett anders und ich habe es nicht hingekriegt. Also ich habe komplett verkackt in allem.
Konkav, konvex, sagt dir alles nichts.
Das erkenne ich nur bei Brillengläsern.
Und was ist das da?
Konkavdiskussion, konkav, konvex hat ja nur was mit dem Schliff zu tun. Aber nee, ich erinnere mich noch hier an Ableitungen und den ganzen Scheiß und was das wiederum bedeutet hat. Wenn man dann da die, was war das, f von x, f' von x, das sind ja die Ableitungen dann und dann in der Kurvendiskussion den Nullpunkt und was weiß ich nicht alles. Mich hat das immer interessiert, aber ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, ich habe das zu sehr hinterfragt und habe da nicht die Logik drin gesehen. Und das war, glaube ich, das Problem bei Mathematik in meinem Leben.
Konkav ist der Buckel vom Schaf, war, was man in Heidelberg gelernt
hat. Ah, und
das ist quasi obenrum.
Ja,
konvex ist
also obenrum, ja.
Wer der Euter konvex. Vom Schaf. Hat ein Schaf einen Euter?
Ein weibliches Schaf hat Zitzen, glaube ich.
Ist nicht ein Schaf sowieso ein weiblich?
Weiblich? Es und muss doch männliche und weibliche Schafe geben. Oder wie heißt denn das männliche Schaf? Bock? Oh Gott.
Bock.
Es ist immer saugefährlich. Also ich glaube, eine Sache ist safe sicher, wir beide sollten uns nie ein Schulsystem ausdenken, weil das, was wir wahrscheinlich mit auf den Weg geben könnten, wäre nicht das, was am Ende für irgendwen auch nur im Leben förderlich wäre, wenn es wirklich um Wissen vermitteln geht. Lebenserfahrung vermitteln, gerne. Aber genau, das wollte ich gerade noch erzählen. Ich habe vor 2 Wochen habe ich an so einem Online-Ding teilgenommen. Teach ist das. Ich weiß nicht, ob das eine App ist oder eine Plattform, aber da ist ein Freund von mir irgendwie involviert und rief mich an und meinte, ey Joko, hast du nicht Bock? Das ist so eine Art, kennst du noch BITS? Kennst du es noch? Berufsinformationszentrum? Wo man früher immer aufs Arbeitsamt mit der Schule gefahren ist.
Oh,
und
doch,
sich dann
doch,
in so
BITS, BIZ, ja, ja.
BIZ,
doch,
genau, ja. Vom ja. Arbeitsamt, so das Informationszentrum für Auszubildende, wenn du so willst. Gibt's wahrscheinlich heute auch noch, heißt nur anders oder heißt vielleicht noch genauso. Und das war damals schon so eine lowe Erfahrung, die ich da gemacht habe, ne, dass man da reingelaufen ist und dann konnte man sich Broschüren mitnehmen. Da war dann aufgezeichnet in den kaufmännischen Berufen, wie dann die Laufbahn ist und was man im ersten, im zweiten, im dritten Lehrjahr macht. Und da gab's dann so eine Art Computer, würde ich das mal nennen, was da stand. Da konnte man dann so ankreuzen, arbeiten Sie gerne draußen? Ja. Arbeiten Sie gerne mit Menschen? Ja. Mögen Sie Natur? Ja. Und dann war das Ergebnis, Sie werden Gärtner. Und das war dann so die Logik dahinter, dass so ein Computerprogramm einem genau sagen kann, was man werden will. Und das war ja, wenn du so willst, habe ich meine werbekaufmännische Ausbildung angefangen, weil dieses BITS mir gesagt hat, dass eine kaufmännische Ausbildung für mich richtig wäre. Arbeiten, das wäre auch immer die geilste Frage. Arbeiten Sie gern mit Zahlen? Naja. Und dann sind Sie gerne kreativ? Ja. Und dann kam der Werbekaufmann raus. Und ich dachte ja, das ist ein total kreativer Beruf und habe das Kaufmännische nicht verstanden. Aber da war jetzt dann irgendwie vor 2 Wochen, bevor ich nach Berlin gefahren bin, habe ich das gemacht. Teach heißt das, T-E-E-C-H. Und die haben so eine Veranstaltung gemacht, den ganzen Tag. Und da konnten SchülerInnen sich zuschalten und sich von, keine Ahnung, Michael Ballack, der das Thema hatte, wie werde ich Kapitän der Nationalmannschaft, der dann in so einem Videoconferencing-Ding. Ich habe es mir nicht angeguckt, leider, da musste ich jetzt auch, aber ich habe mich totgelacht, als ich das gelesen habe. Ich kann ihm gerne mal eine Nachricht schreiben und fragen, was er da referiert hat, aber das fand ich mega. Aber wo halt einfach, und das fand ich total spannend, SchülerInnen sich halt zuschalten konnten und zuhören konnten, wenn sie das Feld interessiert hat. Also ich hatte Gedanken irgendwie geschrieben, so wann ist der richtige Zeitpunkt, um das eine fürs Leben zu finden oder den einen Job fürs Leben zu finden und habe halt gesagt, den gibt es nicht. Das kann mit 20 sein, das kann mit 30 sein, kann aber auch sein, dass du mit 40 erst deine Berufung findest. Und da waren, schätz mal, du übertreibst dann wahrscheinlich wieder und dann klingt es dann doch weniger, aber da waren 13.000 SchülerInnen zugeschaltet und konnten sich anhören, in meinem Fall dann, also nur bei mir, ich habe keine Ahnung, wie viel bei den anderen Kursen dabei waren, und konnten sich halt anhören, was so mein Blick auf die Dinge ist. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man denen jetzt nicht allzu viel an die Hand gibt, was sehr subjektiv ist, sondern wirklich immer sagen so, ey, das war mein Weg, das gilt nicht für jeden, aber vielleicht kann sich ja irgendwer was daraus ziehen. Also so ein bisschen vielleicht hier wie wirklich alle Wege führen nach Ruhm, ne? Es gibt nicht den einen. Aber das fand ich halt total geil, dass es da sowas gibt, wo Menschen anderen Menschen oder SchülerInnen anderen Menschen zuhören können, die einfach aus ihrem Leben berichten. So. Und das finde ich einen total guten Ansatz, weil bei mir war ja immer der, also mein Horizont, ich weiß nicht, wie es bei dir in Heidelberg war, aber mein Horizont endete eigentlich mit dem Ortsausgangsschild, weil es gab ja kein Internet. Also die Vorbilder, die man hatte, das war jetzt ja auch nicht so, dass man dann damals irgendwelche, keine Ahnung, wenn ich super gut Fußball gespielt hätte, hätte ich vielleicht irgendwie Gladbach-Spieler als Vorbild noch gehabt und hätte gedacht, das kann mich da rausziehen. Aber für mich war klar, ich werde mein Leben in diesem Dorf verbringen. Und erst je älter ich wurde, desto mehr habe ich erkannt, dass auch außerhalb meiner Dorfgrenzen ein Leben stattfindet, was ja heute krass anders ist mit Insta und dem ganzen Social und alles, was irgendwie generell das Internet einem an Möglichkeiten bietet. Und ich fand es aber so cool, dass die mit diesem Teach-Ding Schulen die Möglichkeit geben zu sagen, ey, da ist ein Informationstag, da haben wir von A bis Z, von UnternehmerInnen, PolitikerInnen, alle möglichen SportlerInnen, name it, alle Bereiche abgedeckt. Die erzählen einfach eine Stunde aus ihrem Leben. Und da ist jemand, der moderiert das, der führt da durch, der stellt die richtigen Fragen oder vermeintlich richtigen Fragen. Und das finde ich so als Orientierung total gut. Aber das war zum Beispiel auch, das hat mir krass gefehlt. Orientierung. Ich hatte nichts, von dem ich überhaupt jemals eine Vision im Leben mitbekommen hätte, was dann mein Leben vielleicht in irgendeiner Form hätte beeinflussen können. Also wie war das bei dir?
Also ich, ja, also meine Jugend war natürlich, in Heidelberg ist alles ein bisschen, durch das viele Reisen, glaube ich, habe ich schon ein paar. Also meine Mutter mit der Tatsache, dass die Rechtsanwältin war, Scheidungsrechtsanwältin und dann die Mediation entdeckt hat und sich verändert hat quasi, also irgendwann in ihrem Berufsleben gemerkt hat, ich trage eigentlich nur zur Eskalation bei und nicht zur Konfliktlösung und dann ein anderes Verfahren gelernt habe, was ja irgendwie auch was mit Gesprächspsychologie und so. Also mein Vater war auch, der hat da nochmal Psychologie-Themen gehabt und so, also so als Ausbilder und als hat an der Uni was gemacht. Und also grundlegend wurde mir schon mitgegeben, dass man gar keine finale Entscheidung treffen muss im Leben für so langfristige Ziele oder sowas. Und ich glaube, das Vertrauen in diese Kurzfristigkeit, das hat mir zumindest sehr, sehr gut getan, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wo ich hin will, was ich machen will und wo es losgehen soll. Und deswegen habe ich auch BWL studiert, was irgendwie einerseits mich interessiert hat. Also ich fand Steuern geil, ich fand Recht geil.
Wirklich?
Ja, voll. Und die ganzen Themen fand ich interessant, aber...
Aber dich hat das, rein interessenshalber, dich hat das interessiert, weil du... Also diese klassische Frage, arbeiten Sie gerne mit Zahlen? Konntest du mit Ja beantworten wahrscheinlich?
Ja, absolut.
Aber das hatte ich befriedigt zu sagen, ah geil, dann kann ich das da zusammenrechnen. Also weil mir geht da bei Zahlen, ne, ich bin so froh, dass ich jemanden habe, der meine Buchhaltung macht, weil ich wäre eine Katastrophe.
Wirklich? Und auch heute noch, also?
Heute noch. Ich bin so froh, meine Schwester macht meine Buchhaltung, weil ich wäre wirklich eine Vollkatastrophe, in Rechnungen, in wirklich allem. Ich bin einer von denen, der hat wochenlang keine Post aufgemacht, weil ich keinen Bock hatte, das zu bearbeiten.
Crazy. Okay. Nee, ich sitze heute noch da und gucke mir heute Morgen beim Aufstehen Shopify-Zahlen an und sehe, wie viele Parini-Sticker gekauft worden sind und ob das aufgeht mit der Tatsache, dass wir sonst so viele Alben haben, weil wir irgendwie jonglieren müssen damit, wie viele Sticker machst du auf ein Album.
Habe ich wohl vernommen.
Wir haben zu wenig Sticker, ist die Antwort übrigens, weil zu viele Leute Parini stickern. Was übrigens nach deinem Vorbild passiert ist. Also ich saß bei Jule und habe den Drei-Freunde-Wein mir angeschaut und da gab es dieses Stadt-Land-Wein, heißt das, glaube ich? Mhm. Oder wie heißt das?
Genau, ja.
Stadt-Land-Wein. Ja, ja. Und da wurde zumindest behauptet, dass du dir das ausgedacht und kreiert hättest und das fand ich mega geil. Und dachte mir, ich will auch sowas bei Paris, wo irgendwie was erstmal nichts mit dem Produkt zu tun hat, sondern was irgendwie was anderes ist und so weiter. Eine Dreingabe sagt man, glaube ich, dazu als im E-Com-Fachbereich, oder?
Was sagt man dazu, eine?
Dreingabe oder wie heißt es denn, was man umsonst quasi dazu, ein Geschenk? Ich glaube, das heißt
Zugabe.
Dreingabe. Zugabe.
Dreingabe?
Was? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall.
Beilage?
Beilage vielleicht. Beilage ist wahrscheinlich im Magazin die... Oder der
Beilage im Magazin sind immer die Werbungen, die man wegschmeißt.
Ja, naja, auf jeden Fall bin ich bis heute so, dass ich Zahlen total geil finde. Und gleichzeitig fand ich am Recht schon immer interessant die Fälle. Also so, dass du halt in Situationen reingehen kannst und wieder rausgehen kannst. So wie es bis heute mit Fotografie oder mit Geschichten oder mit was auch immer, dass du halt irgendwo reingehen kannst. Also ich wäre sehr, sehr gerne Rechtsanwalt tatsächlich. Weil ich das voll geil finde.
Das ist lustig, du wirst lachen, ich auch.
Deswegen. Aber weil du ja auch Menschen interessant findest, oder?
Ja, ich fand immer eher so diese Situation, war das Tom Cruise, die Firma, glaube ich, oder so. Ja. Da ist er ja auch Anwalt.
Ja. Ja.
Und ich fand immer so Wahnsinn, wenn du mit dem Wissen, was du hast, Momente, die entstanden sind, wiederum so sehr durch dein Wissen anfassen kannst, dass du quasi, also ich glaube, da kommt auch so ein bisschen, also ich hatte wahrscheinlich immer schon einen unfassbaren Gerechtigkeitssinn, weil das habe ich ja heute noch, ich ertrage es ja nicht, wenn irgendwer unfair behandelt wird. Und da dachte ich mir so, wie geil der da das Wissen anwendet, was er besitzt, um dann daraus was Gutes zu machen oder was Schlechtes zu verurteilen. Das hat mich immer schon wahnsinnig fasziniert, aber ich wusste halt auch, dass das mit meinen Leistungen relativ utopisch gewesen wäre, das irgendwie abzurufen.
Überhaupt zu studieren.
Das war das Einzige, was ich manchmal denke, so, ich hätte, glaube ich, gerne studiert. Ich habe nie studiert. Und wenn es nur 2 oder 3 Semester gewesen wären, einfach so, um nicht gar nicht um die Welt kennenzulernen, sondern um dieses Arbeiten, was ich immer so ein bisschen gescheut habe, was dann so auch Abi, ich habe nicht umsonst ein Abi von 3,7 gemacht, um so diese Form von Arbeiten nochmal so mit dem Kopf anders anzugehen. Also so, ich glaube, dieses strukturierte Lernen, was da notwendig gewesen wäre, hätte mir in vielen Bereichen im Leben nochmal geholfen.
Na gut, aber jetzt machst du ja Teach, wie heißt das? Teach,
T-E-E-C-H, ja, Teach. Ja.
Und hilfst damit anderen Leuten. Also ich finde das ja, also finde ich sehr, sehr gut, dass du da zumindest mal einen Einblick, aber gleichzeitig wirst du da ja auch oft genug, also ich hatte das Gespräch ja auch schon mit dir, du wirst ja oft genug sagen, so, ja, weiß jetzt auch nicht, was man, wie man dahin kommt, wo du bist, keine Ahnung.
Keine
also,
Ahnung.
Das ist keine genauso unklar, vor allem jetzt, also, keine Ahnung, ja, das Wichtigste ist ja, dass das, ja, Timing wahrscheinlich, ne? Also so das war ja auch eine Zeit, also vor 20 Jahren war das sinnvoll, ein Praktikum bei Melzer und dann bei Tine Wittler und dann bei MTV Home und dies und das.
Das vergesse ich immer, ja. Dass ich Tine Wittler auch gemacht habe, vergesse ich immer gerne persönlich. Nicht wegen Tine, sondern einfach, weil es wirklich Schema F Fernsehen war.
Und aber jetzt machst du ja was anderes. Was hast du diese Woche gemacht in Berlin? Erzähl mir mal ein bisschen von deiner Woche.
Ich war tatsächlich die ganze Zeit im Studio. Wir nehmen ja gerade hier die zweite Staffel, Wer steht mir die Show auf, die ab 13. Juli dann, da war ich ganz überrascht, ich dachte, die kommt später. Ist auch immer gut, dass ich da selber überrascht bin, wenn man dann in die eigene Show kommt. Aber wir haben gestern die Teaser aufgenommen und dann hieß es so, ab 13. Juli. Dann ist so, was, 13. Juli, so früh schon? Also voll in den Sommer rein, was ich aber mega finde, weil ich liebe dann immer diese, es gibt dann immer eine so eine Special-Programmierung für die Sommershows. Und das darf dann dieses Jahr ich sein. Es ist wirklich, also ich kann nicht zu viel erzählen, dafür ist es noch ein bisschen zu früh, aber es ist wirklich komplett anders als beim letzten Mal. Das kann ich sagen, weil es einfach natürlich auch ein anderes Panel ist und andere TeilnehmerInnen da irgendwie sitzen. Aber trotzdem ist das eine, also so eine absurde Show, das merkt, also ich glaube, jede Staffel wird einfach ganz anders sein, aufgrund dessen, dass die Charaktere, die da mit dir die Sendung machen, so unterschiedlich sind, aber gleichzeitig so tragend inhaltlich sind, dass das mit nichts zu vergleichen ist. Es ist wie, als wenn wir das zum allerersten Mal machen würden, weil es keine Vergleichsebene gibt. Du hast schon natürlich so das Grundkonstrukt der Sendung, was irgendwie da ist. So. Das heißt, es fühlt sich ein wenig leichter an und man spielt ein bisschen mehr auf und ist nicht mehr ganz so angespannt in Abläufen, weil man die schon irgendwie verstanden hat. Aber es ist irre zu sehen, wie diese Sendung sich ganz neu zusammensetzt. Und das macht einen solchen Spaß, ernsthaft. Also das ist unglaublich. Also das ist wirklich, ich bin, morgen ist die letzte Folge, die wir machen. Und ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Also das habe ich natürlich, keine Ahnung, wenn wir JKP 7 machen, könnte ich da auch 20 Folgen von machen. Aber das ist natürlich dann auch irgendwann endlich so in der Story, die wir da erzählen. So, dann haben wir halt 5 oder 6 Mal gewonnen oder, na gut, so oft haben wir noch nie gewonnen in einer Reihe. Aber da bist du halt auch zweieinhalb Wochen im Studio so und dann machst du das da auch. Aber weil das auch nochmal so, man ist selber so aktiv und man gestaltet selber so die Show mit und in diesem Miteinander, das ist wirklich, ich bin richtig, richtig, richtig selig und glücklich darüber, wie die letzten 2 Wochen gelaufen sind und bin richtig traurig darüber, dass die letzte Folge ist. Deswegen, ich bin die ganze Zeit eigentlich Hotel, Studio, Studio, Hotel und vielleicht hatte ich auch mal zwischendurch einen halben Tag frei, weil dann vielleicht jemand anders die Sendung übernommen hat. Ich weiß es nicht, aber das macht es dann irgendwie auch so wertvoll. Das Wetter ist leider nicht so gut. Ich hätte mir so ein Zimmer hier rausgelassen mit Balkon und Hab dann auch gesagt, ich würde gerne ein Zimmer haben, wo dann auch die Sonne drauf scheint den ganzen Tag, wenn ich auf diesem Balkon sitzen kann. Ich hatte so eine romantische Vorstellung von, dann sitze ich da und lerne meinen Text und gehe nochmal die Sendung durch und die Sonne scheint. Ne? Also so wie man sich so Wunschszenarien, so wie wenn man in Urlaub fährt, wenn du denkst, ah ja, und dann macht man das und dann macht man das. Und genauso habe ich das hier auch gesehen. Es hat halt von den letzten 14 Tagen hat es hier, ich würde sagen, 10 geregnet oder es war kalt und windig. Aber letzte Woche Sonntag, und da muss ich vielleicht auch nochmal Danke sagen, für Jakob. Wie geil, dass du Jakob auf dem Schirm hattest als Gast für den Podcast.
Ich wollte auch, also ich habe es mir selig auch angehört. Es war sehr, 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 sehr schön.
Danke.
Ich, weil Jakob das am Anfang sagt, also tatsächlich ist Jakob über Lewis Hamilton in der, also Jakob ist 100-mal besser als jedweder Promi, den ich da sonst so, ich habe Lewis Hamilton abgesagt. Er wollte tatsächlich und hat gesagt, hey Bro, when can I do this Joko thing? Und dann habe ich gesagt, no, it's Jacob this year. Sorry, you may be the goat in driving circles in a car, but not in podcasting. Jakob is the goat. You know Jakob? And then he said, the sidekick of Late Night Berlin. Ah, yeah. Und dann also...
The host, actually.
The host of Late Night Berlin. Also, war mega geil. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich fand Jakob auch wieder geil. Und ich habe aber ein Gefühl danach gehabt, nachdem ich es mir angehört habe. Ich hatte Bock auf Urlaub. Auf so ein, auf wieder so ein gemeinsam irgendwo hinfahren Urlaub. Das hast du auf jeden Fall getriggert diesmal bei mir.
Ja, das ist aber auch, da freue ich mich auch drauf. Aber war er damals noch auf Ibiza dabei?
Ja. Auf Ibiza.
Du kamst ja, aber ich war mir sicher, dass das war so, da waren so viele Menschen in diesem Ibiza-Urlaub. Bin mir jetzt unsicher, ob sich eure Zeit überschnitten hat.
Nee, da waren wir gemeinsam auch. Und haben auch
da waren wir gemeinsam, okay, ja. Ja, voll. Ja, das gut. Ist auch, also
aber wie war denn der Sonntag so, noch? Also nach der Aufnahme, da möchte ich jetzt drüber reden. Mir hat jemand geschrieben, dass irgendwie irgendwas mit Wetten, dass. Und dass du jetzt, also ich kenne jemanden beim ZDF und der hat mir, hast du da jemanden getroffen, kann das sein?
Vielleicht habe ich jemanden vom ZDF getroffen. Ich saß mit Jakob hier, dann das war wirklich so, also ich muss dir nochmal sagen, es war so bizarr, diesen Morgen mit Jakob zu verbringen beim Sport. Dann habe ich ihn hier im Podcast gehabt und dann kam er hier zu mir ins Hotel dann haben wir es uns wirklich gut gehen lassen. Es waren ja 28 Grad letzte Woche hier, das war so der erste richtige Sommertag. Dann saßen wir hier bei mir auf dem Balkon und das ist vielleicht wirklich zu 100% eingetreten, dass man dann ein Weinchen getrunken hat, wir eine Kleinigkeit gegessen haben, so einen leichten Sommersalat und dann saßen wir hier und der Wein und die Sonne haben ihre Arbeit getan und dann sind wir tatsächlich eine Runde spazieren gegangen, weil wir frische Luft brauchen. Also nicht, wir saßen draußen, aber wollten uns ein bisschen bewegen. Und dann, muss ich jetzt vorsichtig erzählen, ich sag mal so, da saß der im Foyer unten im Hotel. Und bin dann dahin, habe so die Ghetto-Faust-Begrüßung mit ihm gemacht und hab mich, ich sag mal, in Position gebracht für potenzielle neue Jobs und habe gesagt, ja, das mit Wetten, das hat ja damals nicht geklappt, aber ich wollte nur sagen...
Gab es da ernsthafte Gespräche damals, sag mal, mit Wetten, das?
Da gab es ernsthafte Gespräche, ja.
Dass ihr das nur einmal oder fest übernehmt?
Nee.
Oder nur du?
Hab ich das nicht schon mal erzählt? Habe ich das schon mal erzählt?
Ich weiß
nur so, wir waren tatsächlich damals eingeladen in Mainz, waren aber dann in Wiesbaden bei einem Italiener essen abends mit diversen Menschen vom ZDF. Und das Lustige war, dass es dann so hieß, ja, wir müssen uns irgendwie so inkognito treffen, weil das ist natürlich schon, wenn wir so in der Konstellation gesehen werden und mit der Situation um Wetten, dass gerade, da können die Menschen halt eins und eins zusammenzählen. Und wir sind damals in dieses Restaurant reingelaufen. Auch so zeitversetzt, ne? Und wir kamen halt rein und dann hieß es nur, der Herr ist schon im Keller, gehen Sie ruhig durch. Und ich glaube, jeder in dem Restaurant hat in dem Moment, wenn er sich die Mühe gemacht hat, eins und eins zusammenzählen können. Aber wir haben da unten gesessen und haben darüber gesprochen, ob das eine Option für uns wäre. Und wir hatten aber so eine, ich sage mal, eine eigene Idee davon, wie denn das hätte aussehen können. Also das Format, weil ich glaube, man hätte jetzt nicht einfach, also am Ende ist es, glaube ich, so geworden, wie es geworden ist, weil man das Format zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Richtung Markus Lanz geändert hat, sondern ihm eigentlich die Sendung von Thomas Gottschalk eins zu eins genauso übertragen hat. Und wir haben halt gesagt, das funktioniert für uns, glaube ich, nicht. Das wird nicht möglich sein, sich in der einen Woche die Lippen zunähen zu lassen, gerade noch auf ProSieben. Und in der nächsten Woche stehen wir da und sind die großen Companeros, die irgendwie da stehen und sagen, herzlich willkommen, James Bond. sondern da muss eine Veränderung her. Und da waren wir noch ein bisschen, da waren wir ein bisschen zu weit auseinander. Und dann wurde es halt irgendwann Markus Lanz. Und damit war die Diskussion dann auch, glaube ich, beendet. Also als das kommuniziert war, war klar, wir sind's nicht. Und
so kriegt man das dann mit? Also man kriegt keinen Anruf und sagt,
das, das war schon offiziell abgesagt. Ich habe auch gerade, das klingt jetzt so, als hätten wir es aus der Presse erfahren, dass wir es nicht sind. Aber wir wussten ja nie, mit wem sie noch gesprochen haben. So, es war ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, mit denen sie sich potenziell über dieses Format unterhalten. Und das war aber schon irgendwie eine spannende Zeit, weil du natürlich in so einem Moment auf einmal auch so eine Vorstellung davon bekommst, weil es A, eine Show ist, mit der man groß geworden ist, und B, einfach so ein riesen Monster von Entertainment auch da zu der Zeit damals gewesen ist. Und man dann auf einmal so ernsthaft in Betracht gezogen wurde für so eine Show. Und das war schon irgendwie absurd genug. Also das hat mir persönlich auch total gereicht. Und ich weiß auch nicht, wie es gelaufen wäre, wenn wir das übernommen hätten, ob wir wirklich in der Lage gewesen wären, da der Show irgendwie gerecht zu werden, weil das ja einfach schon einfach riesige Fußstapfen waren. Und selbst wenn wir, glaube ich, unsere beiden Füße, also vier in der Zahl, hintereinander gestellt hätten, weiß ich nicht, ob die auch nur im Ansatz ausgefüllt hätten, was da an Fußstapfen von Thomas Gottschalk hinterlassen wurde. Und deswegen alles cool, wie es gelaufen ist und no regrets. Aber es war halt schon einfach eine bizarre Zeit, als dann ernsthaft auf einmal die Anfrage kam, ob wir Bock hätten, uns mal mit den Verantwortlichen beim ZDF über Wetten, dass zu unterhalten. Und man dachte so, what the fuck? Irre.
Aber ganz gut, dass es nicht geklappt hat, glaube ich. Also dann würdest du wahrscheinlich jetzt nicht machen können, was du meinst.
Da würde ich jetzt nicht, wer steht mir die Show machen? Nee, dann würde ich in Malibu leben und würde Wetten, dass moderieren.
Nee, vielleicht würdest du auch...
Glaube ich tatsächlich nicht. Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das wäre falsch gewesen. Und deswegen ist auch gut, dass es nicht geklappt hat. Und da waren, glaube ich, auch die EntscheiderInnen dabei beim ZDF klug genug zu verstehen, dass das sowohl für die Sendung als auch für uns vielleicht ein bisschen zu früh und zu groß ist. Aber trotzdem hätte es einen natürlich aus Größenwahnsinnsgründen schon wahnsinnig gereizt, mal kurz zu gucken, wie funktioniert das denn. Dann waren wir ja selber sogar bei Markus Lanz eingeladen. Und ich glaube, auch dem Druck, den der damals aushalten musste, hätten wir nicht standhalten können. Also ich glaube, was der da durchmachen musste damals, das hätte ich nicht durchmachen wollen. So, das war wirklich, den haben sie ja eigentlich öffentlich fertig gemacht in jeglichen Medien. Und da musst du erstmal mit erhobenen Hauptes nochmal rauskommen. So. Und da weiß ich nicht, ob wir da vielleicht noch ein bisschen jung für gewesen wären, den Shitstorm, ich glaube, den Begriff gab es damals noch nicht, den Shitstorm zu ertragen, den die Presse gegen einen dann irgendwie ausgelöst hat.
Hast du denn, du warst mal Gast bei Markus Lanz, oder?
Da waren wir mal Gast. In der Sendung? Da gibt's noch, da habe ich bis heute, ist mein Bild, wenn Klaas mich anruft, ist das Bild, was in der Sendung entstanden ist, weil wir hatten so eine, bist ja dann Wettpate und ich habe gesagt...
Bei Wetten, genau.
Und dann war es aber so, dass der Wetteinsatz war, also der eine hat Ja gesagt, also ich weiß nicht, ob ich Ja oder Nein gesagt habe, auf jeden Fall hatte ich gewonnen, ich hatte recht, die Wette ist so verlaufen, wie ich gesagt habe, und Klaas hatte verloren und der Deal war, dass Klaas als sexy Feuerwehrmann verkleidet mit Hosenträgern und freiem Oberkörper und mit Feuerwehrhelm und dann auch noch eine Axt in der Hand haltend ein Fotoshooting machen musste. Das haben wir in der Sendung noch eingelöst. Und dann kam er halt raus und dann weiß ich noch, wie ich gesagt habe, leck mal an der Axt. Und du hast in Klaas Augen gesehen, du dummes Arschloch. Er hat's gehasst, dass ich das nochmal so, ich glaube, die Leute hier im Studio wollen das auch, dass du an der Axt leckst. Dann ist das ganze Publikum natürlich ausgerastet, hat gegrölt und gejubelt. Und seitdem gibt es ein Bild von Klaas, wie er an dieser Axt leckt. Und das haben wir sogar damals bei Halligalli, weiß ich noch, an dem Montag drauf, haben wir das bearbeitet. Das war in Düsseldorf im ISS-Dom. Und das war übrigens, kannst du dich noch an die irre Geschichte von Rammstein erinnern, wo ich Till Lindemann getroffen habe?
Ja.
Es ist mir im Nachgang eingefallen. Ich habe, glaube ich, damals erzählt, da war ich beim Race of Champions, aber das stimmte gar nicht. Ich war bei Dings. Ich war bei Wetten, dass. Das war damals Wetten, dass. Und es war nach der Wetten, dass-Sendung, habe ich den im Aufzug im Hyatt in Düsseldorf getroffen. Aber das ist bis heute noch mein Lieblingsmoment, wie wir da waren und ich gewonnen habe und meine Klamotten anlassen durfte und Klaas musste in dieses Feuerwehrmann-Outfit und oberkörperfrei mit dann so schwarz Ruß auf die Brust gerieben. Das ist wirklich gerade so aussieht, als wenn er halt vom Einsatz kommt und so sexy Feuerwehrmann kalendermäßig da an dieser Axt geleckt hat. Das ist heute noch mein Bild, wenn er mich anruft, da freue ich mich jedes Mal drüber.
Aber warst du mal auch bei Lanz in der normalen Sendung, in der ZDF-Sendung?
Ja, ich war auch mal bei Lanz in der normalen Sendung, ja.
Und wurdest du da porträtiert? Also hat er dich fotografiert? Weil ganz besondere Gäste fotografiert er.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Also die ihm wichtig sind, die werden fotografiert. Und
ah, wirklich? Ist das so?
Ja, und ich hänge, also ein
guter Freund von mir. Ich dachte, der alle.
Nee, nur ganz, ganz, ganz ausgewählte Leute werden porträtiert.
Hat er dich porträtiert?
Und, also ich war der Gast, ja.
Hat er dich porträtiert? Und, du warst doch mal Gast.
Und ich hänge immer mit dem Team rum. Also ich kenne viele aus der Redaktion und von der Produktion und so weiter. Und dann waren wir da und das war eine Live-Sendung. Danach saßen wir noch da und haben noch ein Bier getrunken oder sowas. Und irgendwann kam der, also alle haben schon ab Sekunde eins danach darüber geredet, Paul, wenn er dich fotografiert, dann hast du es geschafft. Super. Und dann sitze ich so da und so eine Dreiviertelstunde danach kommt Markus in den Gruppenraum und sagt, hey, ja, super Sendung, alles toll und so. Paul, willst du einmal zu mir in die Kabine kommen? Und das ist so, das war alle, also so, ich bin so weggegangen und habe mich noch so über die Schulter weggedrückt und habe so jubelnd den 8 Redaktionsmitgliedern gesagt, ich habe es geschafft, ich werde porträtiert. Wurde ich nicht. er hat mir seine Fotos aus irgendeiner Alaska-Tour gezeigt. Er hat mir ein Buch gezeigt. Geil. Und ich musste immer so, und zwar richtig, also ich muss zugeben, ich habe dann immer gesagt, oh, das sind ja tolle Fotos. Oh, das ist ja ein tolles Foto. Mensch, das ist ja ein sehr schönes Foto. Eigentlich nur zu dem Moment zu kommen, dass er sagt, ah, und jetzt würde ich gerne noch ein Foto von dir machen. Der kam aber nie. Sondern am Ende war es dann, okay, ja, dann hier, das ist das Buch für dich. Da habe ich das Buch auch geschenkt gekriegt von seiner Alaska Nordpol oder Südpol Tour, weiß ich nicht mehr. Und mit den ganzen Eisbären. Und dann war schön. Tschüss, Paul. Und dann bin ich gegangen. Naja.
Ach, shit. Es tut mir leid, Paul.
Sometimes you win, sometimes you lose. Hat schon Andre Agassi. Genau. Hast du das gelesen? Dass Andre Agassi, also fassungslos war ich darüber. Andre Agassi wusste die ganze Zeit, wohin Boris Becker aufschlägt. Der hat so ein.
What?
Boris Becker hatte ja so einen Tick. Und der hat irgendwann Andre Agassi gecheckt, dass wenn er die Zunge nach links rausmacht, dann macht er einen Aufschlag nach außen. Und wenn er die Zunge in die Mitte macht, macht er durch die Mitte. Und das macht er so nach dem 4. Mal Balldopsen. Und er hat jetzt in so einem Interview erzählt, dass quasi als er das gecheckt hat, war ihm klar, okay, ich weiß es jetzt, aber dann war die viel, viel schwierigere Aufgabe, war, dass Bobbele nicht rausbekommen hat, dass er das weiß. Also er musste quasi die ganze Zeit lügen. Er musste ihm immer mal wieder welche geben und nur an wichtigen Momenten die Informationen einsetzen. Also nur, wenn es wirklich zählt.
Boah, was für ein guter Typ.
Und das hat er perfekt gemacht. 8 Jahre lang, sagt er, hat er gewusst, wo der ist, und hat immer nur ausgewählt, eingesetzt, diese Information. Und dann haben sie sich irgendwann, hat Boris ihn, Andre Agassi, aufs Oktoberfest eingeladen. Und bei einem Bier hat Andre gesagt, Boris, wollt ihr noch eine Sache sagen? Ich wusste immer, wohin du aufschlägst, wegen deiner Zunge. Und Becker ist durchgedreht, sagt er. Also was das für ein Gefühl sein muss, wenn du da mit dem Bier in der Hand da sitzt und dir denkst,
irre,
alter Schwede, einer meiner größten Gegner, wir haben die krassesten Schlachten gegeneinander, der wusste immer, wohin, ich Idiot. Hab meine Zunge nicht unter Kontrolle gehabt. Boris. Ja. Und jetzt ist er bei Steh mir nicht die Show, ne? Boris Becker ist einer von den Panel-Mitgliedern.
Ja, genau. Aber, und deswegen ist es auch so ein leichtes Spiel für mich, weil natürlich wusste ich auch, wenn er die Zunge links hat, weiß er die Antwort, wenn er die Zunge rechts hat, weiß er sie nicht.
Fake News.
Ach, aber was für ein krasser, ich rate wirklich, ich stelle mir gerade diesen Moment vor, wenn du denkst, ey, fuck, hätte er das nicht gelesen, was für ein viel, viel größerer Sportler hätte ich noch werden können, weil krass! Man redet ja auch immer so im Unternehmertum von, was ist der eine unfaire Vorteil, den man gegenüber anderen Unternehmen hat. Und das ist ja ein riesen unfairer Vorteil für Andre Agassi, weil er halt 1:1 sein Spiel liest. Boah, ist das gut!
Aber warte kurz, das finde ich jetzt interessant. Du siehst das sofort negativ für Boris. Also du hast Mitleid oder denkst dir, oh fuck, der wusste...
Naja, also...
Weil ich sehe es positiv für Andre. Ich denke mir so, wie ausgecheckt ist es, das nicht einzusetzen und damit zu arbeiten und so weiter.
Das 100%. Ich stelle mir nur den Moment vor, also ich war gerade bei dem Biertrink-Moment, dass Boris Becker da sitzt und erfährt, dass er eigentlich ein offenes Buch für ihn gewesen ist über Jahre, wenn die die größten, weil die sind ja auch jetzt, also selten sind die ja in der Vorrunde irgendwo aufeinander getroffen, sondern dann halt immer in den entscheidenden Matches für Turniergewinne oder auf dem Weg zum Finale wahrscheinlich dann, also eins oder zwei vorher. Und einfach zu wissen, in dem Moment, Stefan, du bist, stell dir jetzt einfach mal ganz kurz vor, du bist Boris Becker und er erzählt dir das. In dem Moment würde bei mir doch sofort so, scheiße, das ist ja total absurd. Also ich finde so ein Andrew Agassi unglaublich, dass er da mit hinterm Berg halten konnte so und das so für sich deswegen eingesetzt hat. Und was er wahrscheinlich aber ja dennoch für eine diebische Freude dabei hatte, zu wissen, ah, ich spiele gegen Boris, war ultra gut. Geile Geschichte, habe ich nicht gelesen.
Absolut. Ja, war so ein Tweet und dann gibt es natürlich auch sehr viel Videomaterial, wo du so siehst, also wenn du es weißt, checkst du schon, dass Andrew Agassi ihm den gibt. Also zwischendrin hat er ihm halt immer wieder einen Zucker gegeben und gesagt, komm, da weiß ich zwar, dass er rausgeht, aber ich tue so als, oh, jetzt hat er schon wieder so toll aufgeschlagen, dann lasse ich ihm ein Ass geben. Er sagt, er hat ihm sehr, sehr, sehr viele Asse gegeben im Leben, dass er gesagt hat, ja gut, hier, damit Boris denkt, er schlägt gut auf. Oh, es ist so fies.
Das ist wie wenn man. Ja, aber es ist Kart aber auch fahren, so gut, weil
ja. Entschuldigung, ja. Wie wenn man jetzt Kart fahren würde, zum Beispiel, ja?
Ja.
Und dann wäre man. Und dann fährt man die ganze Zeit mit einem guten Freund Kart. Und ein Kart ist aber schneller als das andere. Weißt du? Man
ja.
Egal. Ja.
Nee, könnte ja sein, natürlich. Dass trotzdem würdest du ihn gewinnen lassen, weil du denkst, er soll denken, dass er der Bessere ist.
Genau.
Weil du ihn dann wiederum in dem Moment von absoluter Siegessicherheit ja noch viel mehr auch brichst in seiner Leistung, wenn du ihn dann kalt erwischt.
Ist das jetzt Good Parenting oder Bad Parenting?
Irre Geschichte.
Wie ist das, wenn du jetzt der Vater bist von einem, sagen wir mal, 12-jährigen Jungen und der soll Rennfahrer werden oder das hättest du gerne? Oder ist das Good oder Bad Parenting, wenn du das Kart des Freundes immer langsamer machst als das Kart des Sohnes?
Boah, ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es fürs.
Ich bin recht bestimmt.
Selbst.
Darf ich antworten?
Du bist recht bestimmt. Naja, also antworte mal. Ich denke noch eine Sekunde drüber nach.
Ich finde das eine absolute Unverschämtheit. Also egal, was das langfristige Ziel ist, das geht überhaupt gar nicht, dass du dem Kind die Chance nimmst, realistisch wahrzunehmen, was passiert. Egal, ob du darüber die Freude am Sport, weil er gewinnt, hochhältst. Alles, was Lügen ist, alles, was nicht der Realität entspricht, vor allem ist es eine Unverschämtheit dem anderen Kind gegenüber, was in einem benachteiligten Auto sitzt und sich die ganze Zeit denkt, warum gewinnt der immer gegen mich? Und Jahre später rausfindet, das war, weil mein Auto langsamer war. Also wenn du einen Tennisschläger, der beschissener ist, dem ganze Zeit dem besseren Tenniskind, das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass du lernst, dass manche Leute besser sind oder schlechter sind und dass du weißt, was du kannst und nicht, dass du was vorgegaukelt findest. Deswegen ist es absolut hundertprozentig Bad Parenting, egal was das Ergebnis ist, egal ob der Sohn vielleicht irgendwann Weltmeister in der Formel 1 wird, das ist trotzdem einfach nicht cool, finde ich.
Ja, das ist sehr gut, also wahrscheinlich die einzige richtige Antwort. Wenn wir das jetzt einfach mal neutral betrachten wollen würden, ich habe gerade eher darüber nachgedacht, was würde, also einfach am eigenen Leibe, weil du ja gesagt hast, was wäre, wenn du 12 Jahre alt wärst, ich würde mich gerade eher fragen, so, was würde mich mehr antreiben, der gefühlt ewige Zweite zu sein und immer mehr zu kämpfen und dann bekomme ich aber auf einmal die Gelegenheit, in einem normalen Auto zu sein und fahre allen davon, weil ich halt auf anderen Ebenen viel, viel präziser geworden bin, als immer nur das schnellere Auto zu haben. Und das glaube ich, ich würde wahrscheinlich immer eher in dem langsamen Auto sitzen wollen und dann viel, viel besser fahren und dann auf einmal festzustellen, warte mal ganz kurz, unsere Autos sind nicht gleich, gib mir doch mal ein identisches Auto und dann halt wahrscheinlich aufgrund der Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe mit dem schlechteren Auto, weil ich viel mehr kämpfen musste, um ranzukommen, wiederum alle zu versägen. Aber in der Annahme, wie du sie gerade formuliert hast, dass das entweder oder existiert und was würde man machen, ist wahrscheinlich die einzige richtige Antwort. Nichts von beiden. Man sollte immer irgendwie unter den Bedingungen, die man hat, das zeigen können, was man kann. Und wenn das dann dafür reicht, dann gut. Und wenn nicht, dann nicht.
Ja, aber ich meine, guck dir die Geschichten der erfolgreichen Sportler an, da spielen schon Eltern eine erhebliche Rolle.
Voll.
Auch in der.
Voll, voll, voll.
Ja, also ich habe letztens auch, hast du diese Billie Eilish-Doku gesehen?
Ja, unfassbar.
Ist echt hart auch. zwischendrin, finde ich. Also davor dachte ich so, die Eltern sind so cool und so, die leben so normal. Die spielen dann doch in meinen Augen, zumindest in der Wahrnehmung, eine viel zu große Rolle, finde ich. Auf einmal da beim Coachella-Auftritt ist der Vater auf einmal Musical Director mit Kopfhörern und organisiert was, wo, wie ist. Und die Mutter ist schon sehr managementmäßig und so. Also so, das, wer weiß, was da, wer und dies und das. Also, boah, weiß auch nicht.
Aber hey. Ja, also definitiv hört man das aber so ein bisschen in der Musik, ne, dass da nicht immer alles nur Glück gewesen ist, finde ich. Weil das ist ja also so wahnsinnig, die als Künstlerin ist. Ist es ja schon dann auch eher so, also die Songs, die ich cool von ihr finde, sind dann eher die melancholischen, The Party's Over und so. Aber ich fand es trotzdem faszinierend, wie ihr Bruder sie dann immer wieder dahin getragen hat, dass sie das, was sie eigentlich in ihrer Wahrnehmung nicht kann, so gut macht wie kaum jemand anders oder kaum jemand andere oder kaum eine andere. Ich fand jetzt mal so die Momente aber zu sehen, wie cool sie ist am Ende dann doch. Das fand ich so, keine Ahnung, wenn sie da Katy Perry sieht und Orlando Bloom, der eher so wirkt, fand ich, als hätte er irgendwas genommen, als er sie da getroffen hat. weil er so total irgendwie out of space war und sie dann im Nachgang checkt, dass das Orlando Bloom war. Das fand ich irgendwie einen sausympathischen Moment. Und irgendwo um nochmal ein Gefühl für den Menschen hinter der Künstlerin zu bekommen, fand ich das aber eine ultra krasse Doku. Es gibt auch so eine Justin Bieber Doku, die habe ich noch nie gesehen. Die wollte ich mir auch angucken. Die habe ich im gleichen Kontext davor geschlagen bekommen, dass man sich die dann auch noch kaufen sollte. Habe ich aber nicht getan. Weil der war ja auch so ein unfassbares Schlagzeugtalent. Das wusste ich gar nicht.
Doch, ja. Der ist richtig musikalisch auch. Der kann auch Klavier sehr gut spielen. Der kann 3-4 Sachen. Ja, also, dass der ultra talentiert ist, ist, glaube ich, außer Frage.
Ja, voll.
Aber immerhin ist er jetzt in einem guten. Aber ja, also, und auch, also Billie Eilish ist schon auch, ist schon hart zu sehen, wie, also selbst das Ende fand ich jetzt nicht so, dass man sofort so ultra positiv davon weggegangen ist. Weißt du, also auch wenn sie 18 Grammys gewinnt, ja, sie gewinnt halt alles dann am Ende. Und ich dachte mir so, ja gut, trotzdem ist sie irgendwie broken zwischendrin. Aber vielleicht wird es ja anders, vielleicht wird es gut, vielleicht trifft sie nicht auf Drogen und auf Wahnsinn und hoffentlich wird sie uns, ja. Und dann erzähle ich dir mein Insta of the Day. Ich habe was gefunden, was ich lustig finde. Was du vielleicht schon kennst.
Ich habe auch was Tolles.
Ich habe einen Insta-Account gefunden. Aha. Hast du dein Handy in der Hand? Kannst du einmal, ich weiß nicht, kennst du Siegfried und Joy?
Nee.
Kennst du sie? Gib mal Siegfried und Joy ein. Das ist, ich glaube, es trifft, also ich habe wirklich lang nicht mehr so herzhaft gelacht wie über die beiden. Und es ist wirklich unfassbar, wie cool die sind.
Siegfried und Joy. Magic Egg from Berlin.
Genau, es ist Zauberei. Ach, klick mal auf irgendein Reel.
Das ist blöd. Ja, sehr gut.
Ist gut, ne? Folgt denen mal. Ist auf jeden Fall gut.
Oh, ist das gut?
Ja, folgt denen mal. Und ihr da draußen folgt denen auch mal. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ah, ist das gut. Ist ja Gold.
Ja, sehr, sehr gut.
Jetzt hast du mich auf jeden Fall, ich bin schon voll drin. Es ist so eigentlich uralt, ne? Also Ah, ist das gut. Das ist mit der U-Bahn, ist mega. Ja.
U-Bahn ist auch
wie ja immer. Aber wie lange gibt's denn die schon? Das finde ich ja dann immer
weiß
interessant.
Ich nicht. Haben
die
keine Ahnung. Ich finde es auch abgefahren. Ja. Aber mega geil. Ja, und also sau lustig und wunderbar. Und folgt denen. Also absurderweise bringen sie auch regelmäßig. Also ich folge denen, keine Ahnung, seit einer Woche oder so. Und es ist jedes Mal witzig. Auch die neuen Sachen sind immer wieder richtig geil witzig. Abgefahren, sehr, sehr guter Umgang mit neuen Medien und so weiter. Zaubern. Quasi Zauberei.
Aber lustige Zauberei, würde ich sagen.
Ist ja, ey, wirklich, ey, ich versuche gerade an den Anfang der Posts zu kommen, um zu checken, seit wann es die gibt. Warte. Aber es ist immer schon deren Masche gewesen? 1:1? Okay, warte so, mal, aber das ist sick. Aber das ist sick, warte, da gibt's, wenn du weiter nach unten gehst, dann kommen echte Tricks.
Ich weiß, ja.
Ey, aber okay, aber das heißt ja, das finde ich ja noch viel geiler, die können, was sie vorgeben zu können und machen es aber nicht mehr richtig, sondern machen einfach nur.
Und seitdem sind sie erfolgreich. Gut.
Siegfried.
Was hast du für mich? Siegfried und Joy ist mein.
Ich habe tatsächlich, ich habe jemanden gefunden. Jetzt musst du auch dein Telefon bitte in die Hand nehmen.
Habe ich in der Hand, ja.
Real heißt der.
Wie wird er geschrieben?
R-E-A-L. Real Dennis Gashi. Dennis mit einem N. Und dann Gashi, G-A-S-H-I. Und das ist, der Typ isst jeden Tag einen Döner. Und hat, nein,
das sieht
wirklich,
aus, wenn ich das sagen darf. Aber ja.
Ja, aber das Geile ist, nullwertend sein, weil, und das finde ich das Faszinierende, der hat nur positive Kommentare unter seinen Account oder seinen Postings. Ist wirklich in jeder Phase dessen, was er da macht, ultra happy und stolz, was er da macht. Und das macht mich so glücklich zu sehen, wie die Leute wertschätzen, dass dieser Typ das da so macht, wie er es macht und die ihn dafür feiern und ihm dafür Props geben. Und ich finde es irre gut, wirklich. Der isst jeden Tag einen Döner. Und letztens hat er gesagt, ich hatte so TED-Talk-Dinger da, warte. Das ist alles. Moin Leute, es gibt das Gerücht, Döner macht schöner. Ich muss euch enttäuschen, er macht nicht schöner. Das finde ich, ist mein Humor, ja, weil es total simpel und gut ist. Und bin ein Riesenfan. Dem folge ich seit zwei, drei Wochen.
Auch.
Und ja, kommentiere ihn immer wieder. Und je mehr Leute ihm da folgen, er wird das, also wirklich, ich bin mir ziemlich sicher, der ist so glücklich darüber, was er da macht oder machen darf und dass die Leute das auch noch so feiern. Ich finde es irre gut.
Das ist quasi die
Allmann. Ich bin immer wieder, ne, ich hab's im Entschuldigung.
Quasi die Allmann-Version von Portnoy und Pizza Review. Weißt du, wer Portnoy ist?
Quasi, ja. Das ist die Allmann-Version, absolut, ja.
Genau.
Ja. Ich merke aber auch, wie ich immer mehr ein Allmann werde. Die Woche habe ich mir auch mehrfach gehört, Alter, das ist so Allmann-mäßig, was du da gerade sagst, wo ich denke, ist okay, vielleicht werde ich auch ein Boomer.
Hä, du bist schon längst ein Boomer.
Ich bin schon längst ein Boomer.
Wir sind beide volle Kanne Boomer. Wir sind auch volle Kanne Cis-Menschen, die. Also da gibt's auch nicht so viel zu diskutieren, glaube ich. Also wenn du dir mal überlegst,
Cis-Menschen, was sind Cis-Menschen? Ist das boomermäßig, dass ich nicht weiß, was ein Cis-Mensch ist?
Das musst du Böhmi.
Okay, fuck, was ist denn ein Cis-Mensch? Mann, ich kann doch nicht alles wissen.
Du weißt ja sonst so
wahnsinnig so viel.
Unfassbar viel. Der, nein, grundlegend ist, wenn du mal wirklich, also es ist ja tatsächlich so, dass einfach wir sind alt. Wir sind fucking 40 Jahre alt und wir sind 20 Jahre und weg von den 20-Jährigen und deswegen ist immer so, also ich merke das an so, also ich finde es geil, dass du sowas wie Teach machst, aber am Ende ist ja vor allem super relevant, dass ein 20-Jähriger nicht auf deinen Rat hören sollte, sondern was Eigenes an den Start bringen sollte, weißt du? Also so sehe ich es zumindest bei mir. Also weißt du, so wir sind zu alt, um wirklich Input bei einer Entscheidung von einem 20-Jährigen zu finden. Der muss seinen eigenen
Weg, der neu die es
heute und anders
gibt.
Ist. Ja, und du hast ja eine ganz andere. Wir können es überhaupt nicht beurteilen, was es bedeutet, dass du 4 Jahre lang jemanden zugucken konntest, was man erreichen könnte im Leben oder nicht. Also so, ich habe niemanden gehabt, wo ich sagen konnte, so wäre ich gerne oder sowas. Also so, ich habe niemanden gesehen, der, also es war ja nicht so transparent, als wir 20 waren. Hatten wir eben niemanden, also so, weißt du, jetzt kannst du ja dem Blogger XY, der auf einem Boot durch die Welt fährt oder was auch immer, das siehst du ja alles und das triggert ja bei dir, okay, das will ich vielleicht auch oder nicht oder ich will mich verwirklichen oder ich will mich nicht verwirklichen und dies und das und ich glaube schon, dass dass das einfach schwierig ist, diese ganzen Alternativen zu haben und dass es da gar keine Blaupause für gibt, erst recht nicht von uns, die nun wirklich gar nicht beurteilen können, was das bedeutet, diese ganzen Möglichkeiten zu haben. Sondern einfach, ja. Aber trotzdem treffen wir die ganze Zeit Leute, die cool sind und die am Start sind und die interessante Sachen machen. Also, weißt du, so.
Ja, aber es ist ja trotzdem so, dass man ja auch genug Leute hat und immer wieder gefragt wird, die sagen, wie kann ich denn das, was du da geschafft hast, wie kann ich das auch schaffen? Also von daher bin ich so halb halb bei dir. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die Möglichkeiten sind heute eh so viel größer. Aber ich glaube, so grundlegend, sowas wie, keine Ahnung, wie oft bin ich am Anfang Jobs hinterhergerannt, weil ich dachte, da gibt's mehr Geld. Und dass das am Ende vielleicht gar nicht der richtige Weg ist, festzustellen, dass Geld nicht immer der eine Antrieb sein muss, sondern dass das eher was ist, was, wenn du was richtig gut kannst und für dich entdeckst, dass du das gut kannst, und der Motor für dich, das, was du gut kannst, ist, das auch wirklich gut zu machen, und da so einzigartig zu werden, ist ein Abfallprodukt meistens in allen Geschichten, die ich kenne, dass dann damit auch Geld kam. Aber es gibt ja immer noch so viele, die immer sagen, so, ich will irgendwie wahnsinnig viel Geld haben, weil das ja auch was ist, was socialmäßig unfassbar krass vorgelebt wird. Es gibt sicherlich gerade irgendwie auch so eine neue Ära von, keine Ahnung, Selbstverwirklichung, sei es die Segeljungs, von denen du immer gesprochen hast, auch, denen ich außerdem folge und mitkriege, was da so in deren Welt passiert, oder die Leute, die dann sich irgendwie einen Van umbauen und damit um die Welt fahren, oder die Biking Borders Jungs hier, Nono und von dem anderen weiß ich den Namen leider gerade nicht mehr. Also sicherlich sind das Einflüsse, aber ich glaube, so ein paar grundlegende Dinge ändern sich nie, während sich die Grundparameter für alles andere total verschieben. Aber so dieses bei sich zu sein und für sich das eine zu finden, was einen, was einem Spaß macht, und das wirklich, ja, also die Energie eher darauf zu verwenden, zu sagen, nicht in dem, wo ich mich gerade unwohl fühle, will ich jetzt richtig gut werden. Und ich glaube, das macht mich nicht glücklich, aber ich will da richtig gut drin werden. Sondern eher zu sagen, so, nee, wenn mich das nicht glücklich macht, dann sollte ich mir was anderes suchen, weil das werde ich unter Umständen sehr lange machen müssen und ich kann mir immer noch was anderes suchen irgendwann. Aber die Freiheit muss man sich dann auch erstmal erarbeiten, weil das ist sowas, finde ich, was ich gar nicht einschätzen kann, wie sich das bei den 20-Jährigen gerade anfühlt. Ob die sagen, hey, ich will gar nicht mehr nur diesen einen Job ein Leben lang machen, was ja bei dir und bei mir jetzt auch nicht so ist, dass wir nur einen Job haben. Aber als ich angefangen habe zu arbeiten, war immer die Annahme, das mache ich jetzt ein Leben lang. Und alleine da kann ich wahrscheinlich keine richtige Einschätzung für geben. Aber ich glaube schon, dass die Einschätzung abzugeben, ey, such dir das eine, was du brauchst. Und wenn du dafür bis 30 oder 35 brauchst, hast du immer noch so viel Leben vor dir, dass du lieber die 15 Jahre darin investierst, dich zu finden und das zu finden, was du machen willst, als irgendwas zu machen, was dich davon abhält, dich zu finden und das zu finden, was dich glücklich macht.
Absolutely. Amen. Ich habe einen stumpfen kleinen, ich habe einen Ripkey to Success, was einem wirklich weiterhilft, weil mir was aufgefallen ist, als ich auf Hawaii war, da auch vor allem auch Kai Lenny wieder, der Typ, dieser Surf-Dude da, der hat eine Sache, und es ist mir so am zweiten Tag aufgefallen, wo ich mir wirklich dachte, das ist ein Skill, das hilft einem immer, 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 immer weiter, egal wo. Der sagt deinen Namen ungefähr 10 Mal in den ersten 3 Minuten kennenlernen. Also wenn du irgendwo hingehst, dann kommt Pascal da um die Ecke und dann sagt er, hey, I'm Pascal. Und dann hat er immer aktiv, hey Pascal, so where are you from? What did you do today, Pascal? Pascal, did you have breakfast? Pascal, you want a water? Pascal, you want, also der wiederholt den Namen 10 Mal. Und deswegen weiß er, wie derjenige heißt. Und ich glaube, es ist ganz simpel, ganz, ganz oft den Namen und die Person anzusprechen. Und die Namen zu wissen, hilft auf jeden Fall erheblich weiter, egal was passiert, egal in welcher Situation, egal wo, wann auch immer. Seitdem habe ich das 3-4 Mal angewandt. Es funktioniert tatsächlich. Und also ich habe es passiv erlebt, dass man sich ja krass gewertschätzt fühlt, wenn jemand die ganze Zeit seinen Namen weiß. Und man selbst, also ich bin da nicht besonders gut drin. Kannst du das gut? Dass du wirklich weißt, wie die Namen Leute merken, heißen?
Nee, ich hab jetzt gerade überlegt, wie ich das hätte in der Produktion umsetzen sollen, wenn da gefühlt 60 neue Gesichter kommen, die man noch nie gesehen hat. Da würde ich wahrscheinlich an meine Grenzen stoßen, aber als für Einzelpersonen sicherlich total anwendbar, ja.
3-4 Mal schnell wiederholen, am Anfang direkt ansprechen, dann ist er in deinem Kopf drin. Rip Key to Success 72.
Oh, die, okay. Schreibe ich mir auf.
So ist es. Ansonsten haben ja 1 Million Leute, was immer noch funktioniert anscheinend, ist Fußball. Ich habe noch nie in meinem ganzen, da vielleicht in Rio, aber ich habe so viele Nachrichten gekriegt, dass ich in irgendeinem Sportschau-Zusammenschnitt von 2013 vom Abstieg der Fortuna Düsseldorf stehe ich irgendwie im Fanblock neben Campino und das ist da halt irgendwie in allen immer, also es ist irgendwie die größten Abstiege der Bundesliga-Geschichte und dann kommt da halt an Nummer 5 Düsseldorf und da stehe ich dann wie so ein Trottel neben, weil wir, ich glaube es war in Hannover oder sowas, war ein Konzert von Hosen und wir sind halt zu dem Spiel gegangen davor Und ich stehe dann da so rum und weil sie Campino filmen wollten, bin ich da halt auch im Bild. Und wie viele Screenshots ich davon gekriegt habe. Also wirklich, ich glaube 4000 krass. Oder so. Also Fußball interessiert die Leute immer noch. Und ja, also da habe ich sehr, sehr, sehr viele bekommen. Und ansonsten gibt es bei mir nicht so, ich habe noch, achso doch, ich wollte noch erzählen, dass ich, das war ein bisschen, es war schön unangenehm. Ich habe mir eine FPV-Drohne gekauft. Weißt du, was eine FPV-Drohne
ist? Oh, das habe ich gesehen. Das stimmt, das habe ich vergessen. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Erklär mir mal ganz kurz, was die Besonderheit davon ist, weil ich habe nicht verstanden. Steuerst du die trotzdem, also soll ich dir meine Annahme sagen, wie du die steuerst?
Ja, sag mal.
Mit den Augen. Ist nicht so, ne? Du hast einfach nur die Goggle auf und dann siehst es und dann steuerst du die quasi aus der direkten POV der Drohne.
First Person heißt, glaube ich, FP und dann V, weiß ich nicht, Vision wahrscheinlich. Also okay. Grundlegend ist es eine schnellere, direktere Renndrohne am Ende. Es ist wie Rennen, also dass quasi immer sofort das passiert, was da ist. Bei den anderen Drohnen veränderst du ja nur den Ort, wo sie hingehen soll sozusagen und dann schiebst du sie irgendwo hin. Sie reagiert schneller, sie fliegt fünfmal so schnell und sie ist kleiner und kann quasi durch so kleine, mit der fliegst du so durch Türen und sowas, weißt du? Also so sehr knapp vorbei. Die gibt's jetzt schon so, dass du sie normal bedienen kannst. Bis letzten 4 Jahre war das halt immer so, dass du, also Johnny zum Beispiel, jemand, mit dem ich 2-3 Mal gearbeitet hat, der war so der König der FPV-Sachen. Der war wirklich so, dass der halt von oben in ein Dachfenster reinfliegen konnte mit 80 km/h und so weiter. Und der ist der König der FPV-Fliegen. Sam ist auch ganz gut. Das ist so, der wohnt auch jetzt in Südafrika. Der ist auch so ein Typ, der, also die, mit dem war ich dann auch mal, da war das quasi unmöglich, das wirklich zu steuern, weil das wie so ein ferngesteuertes Flugzeug ist ja auch echt schwer. Und jetzt ist es eben relativ einfach, weil der Marktführer DJI halt einfach so eine einfache Version davon. Die ist aber immer noch sehr, sehr schnell. Und grundlegend ist es so, dass Drohnen kommen immer an und ich habe ja manch Drohne gehabt in meinem Leben und die kommen immer mit Ersatzpropellern. Und dann habe ich eine Packung Propeller aufgemacht, habe die drauf gemacht, 2 gingen super easy, 2 gingen ein bisschen schwer, aber die habe ich so reingeklickt und habe die anderen weggeschmissen, weil ich so viele Ersatzpropeller habe. Ich brauche die nicht mehr. Das ist so wie diese Mini-USB-Kabel, die manchmal so dabei sind, da erstickt man dran und das ist nicht gut. Naja, und auf jeden Fall fliege ich dann mit der Drohne nach Hawaii und dachte mir dann mit Kai Lenny, der wirklich ein guter Sportler ist, dachte mir dann, mache ich jetzt meine FPV-Fahrt mit was auch immer und gehe dann so hin und mache die so an und dann summt sie so und es fühlt sich auch an wie so ein krasse Biene, die so starten will, bewegt sich aber nicht. Und dann habe ich so 2-mal versucht, hoch, runter, ging nicht, was auch immer. Ich so wieder ausgemacht, wieder angemacht, neu gestartet, was auch immer. Und irgendwann sagt Kai, Kai sagt dann so, sag mal, kann das sein, dass du die Flügel falsch rum drauf gemacht hast? Und ich so, was? Weil du hast so gemerkt, dass sie so gezittert hat. Also die Hälfte der Drohne wollte hoch, die andere Hälfte wollte aber runterfliegen. Und darauf kam man nicht so richtig klar. Und dann habe ich so gesagt, hä, was meinst du denn? Also ja, es gibt ja Flügel mit roten Punkt, die kommen auf die roten Propeller, also auf die Markierung da. Und es gibt Flügel mit grauen Punkten, die kommen ja auf den grauen. Aber du hast ja nur graue auf allen. So, wo sind denn die roten? Und ich so,
nein.
Ah, das sind also die im Mülleimer in Newport Beach waren. Und dann haben wir keinen Drohnenflug gemacht. Ich sag's, wie es ist. Preparation, Scheiße. Bin ich total gut drin. So, da in Hawaii, das
when preparation meets opportunity, ne?
Ist auf jeden Fall da nicht aufgegangen, war auf jeden Fall low. Aber
shit.
Seitdem habe ich es jetzt und das bringt total Bock. Und am Ende hast du diese Brille nur dafür da, dass du die anders, weil da musst du so schnell reagieren, dass du quasi keine Ablenkung eigentlich mehr haben solltest. Wenn du auf dem Handy guckst du ja immer noch, wo es ist, sondern da fliegst du wirklich nur noch aus der Vision. Also eine normale Drohne fliege ich auch die Drohne sehend, weißt du? Also so, da gucke ich nicht immer nur auf den Bildschirm, sondern ich gucke auf die Drohne, wie ich sie fliege. Bei der fliegst du nur noch, wie du mit der Drohne fliegst. Und das ist halt, also sie ist saulaut und sauaggressiv und mega schnell. Also fliegt, keine Ahnung, 80 Meilen, was ist das, 140 km/h, 130 oder sowas? 1,6, nee, 120, aber trotzdem
und wie
völlig...
wie weit ist die Reichweite, also die...
Ultraweit. Also du kannst ja, nach Newport zum Nobu kannst du fliegen von hier und zurück. Also 3 Kilometer, 4 Kilometer oder so. Also wirklich völlig wahnsinnig. Und vor allem, also sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht, ich bin da viel, viel, viel zu schlecht drin, um irgendeinen Nutzen davon zu haben. Und der Look ist jetzt auch nicht ungesehen, ne? Also so, es gibt, das ist eher schon alt, das Bild davon, weißt du?
Aber es ist aber wahrscheinlich in der Erfahrung, die, Genau, einfach die Brille aufzuhaben, ne, und genau, dann aus der Perspektive das auf einmal zu erleben und nicht wie, also ich habe auch eine Drohne, habe ich, aber ich vertraue dem Ding immer nicht. Ich habe immer Angst, dass ich aus diesem Bereich rauskomme oder dass irgendwas passiert oder dass ich sie nicht mehr sehe und dann kriege ich sie nicht zurück. Es ist selbst dieser Home-Button, also dass sie nach Hause fliegt, dem traue ich immer nicht und habe die immer so im Umkreis von 20 Metern auf maximal 5 Meter Höhe so ungefähr und kriege immer Paras, sobald ich irgendwie das Gefühl habe, oh, da kommt ein Windstoß, da habe ich kein Vertrauen in die Technik, ist total absurd.
Aber selbst wenn du sie crasht, also ich habe auch die normale, die Mavic, jetzt voll gecrashed wieder, vor 3 Tagen, als wir, Alter, da waren wir, hast du das gesehen, diese Offroad-Sachen, wo wir den neuen Trailer mal getestet haben? Alter, also ich habe mir jetzt einen Trailer gekauft und der Trailer ist eher so wie so eine Gulaschkanone. Also quasi einfach nur eine Küche mit 2 Rädern, aber also so ein Pickup-Truck und da ist so Zeug drauf. So. Und da wollten wir mal testen, wie der so Offroad ist und dann hat mein Kumpel Todd, der hat dann irgendwie einen anderen Kumpel, den ich nicht kannte, Mike, und die waren dann so, ja, und dann gehen wir, und der hat ein Haus in Palm Springs, dann gehen wir Golf spielen und nach dem Golf spielen gehen wir dann nochmal Offroaden. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich mittags da Essen, dann können wir irgendwo hinfahren und wieder zurückfahren und dann gucken wir mal. So, dann war so der erste Moment, wo, also Mike saß sowieso die ganze Zeit da und hat gesagt so, ey, was machen wir hier eigentlich? Dein Hobby, lieber Todd, oder euer Hobby, der hat uns angegriffen, sind alles vereint nur Sachen, die ich versuche zu vermeiden. Also A, an einen Ort, wo ich kein Handy empfange, B, mein Auto gegebenenfalls zerstören, C, also es gibt keinen Erfolg dafür. Also so, warum machen wir das hier? Also ich will genau nicht mit dem Auto mich überschlagen und bla. Und auch ich will auch überhaupt gar nicht auf die andere Seite dieses Steinbruches, wo man irgendwie jetzt, ist für mich nicht befriedigend, da hinzukommen. Ich verstehe es nicht, was wir hier machen. Das hat aber nur dazu geführt, die waren alte Highschool-Freunde und also es war alles wie so ein Vatertag gefühlt, weil die auch so, also deren Themen waren schon, es waren so richtige Männerthemen, was ich nicht so richtig geil finde, muss ich zugeben. Also ich weiß nicht, ob du da auch manchmal reinrutscht, wenn so über Frauen, über Bitcoin, über Stuhlgang und über Autos geredet wird. Das sind eigentlich alles Sachen, das ist irgendwie low. Und also und das dann auch noch, und die haben auch ganz schön viel gefurzt den ganzen Tag. Die fanden es richtig cool,
was?
150 Mal im Auto zu furzen. Und ich war so, Alter, Leute, es waren hocherfolgreiche
Geschäftsmänner. Das ist hart.
Und ich war immer so, oh, Alter, und rülpsen auch, richtig viel rülpsen und furzen. Und ich dachte mir so, oh Gott, Leute.
Oh.
Und dann dachte ich mir aber eben, wir sind Offroad gefahren und zwar nur so.
Also ich dachte, du sagst jetzt mir halt eben, ich bin halt auch ein Boomer geworden.
Ich bin auch ein Boomer geworden. Nein, aber wir sind Offroad gefahren und nach einer halben Stunde oder so kam so das erste Mal, wo völlig klar war und Mike dann auch gesagt hat, weil Todd hat gesagt so, ja, da meinst du, ich schaff's und geht so raus und geht hin und Mike hat aus vollem Herzen gesagt, I can't believe you even think about going through there. Also so, dass du überhaupt daran denkst, da drüber zu kommen, ist völlig wahnsinnig. Und dann war Todd aber so, oh, watch me, hold my beer mäßig und ist dann da drüber und ich dachte wirklich 3-4 Mal, dass die Achse bricht oder das, was auch immer. Und wir hatten schon kein Handyempfang mehr und zwar in irgendeinem komischen Tal in Joshua Tree. Und er ist aber durchgekommen. Und dann waren wir auf der anderen Seite und dann war auch, also mit einem Anhänger kann man nicht so schnell umdrehen. Und zwar auch eine Straße, in der man nicht so schnell umdrehen konnte. Und ich mach's kurz, in dieser Konstellation, wir sind 14,5 Stunden geoffroadet. Ich war nachts um 3 Uhr wieder zu Hause, weil Todd jetzt nicht bis zur ersten Prüfung ist er mal gefahren in seinem Leben. Danach wusste er nicht, was passiert. Und wir sind quer durch Joshua Tree mit 15 km/h, weil wir halt einen Anhänger auch dran hatten. Und sein Auto war schon so ein Toyota Offroad Jeep und Four-Wheel, aber jetzt auch nicht, also weißt du, so du konntest da nicht schnell durchschallern. Und wir haben auch wirklich keinen einzigen Menschen getroffen auf der gesamten Runde. Bis auf ganz nachts ist irgendwann einer an uns vorbei. Und das war also, da dachte ich 2-3 Mal, na dann. Und da bin ich wiederum eine Drohne rückwärts geflogen und wollte wieder so ein IWC-mäßiges Ding, was auf der Uhr anfängt, weißt du, und dann rückwärts wegfliegt. Und dann musst du aber fokussieren. Und du musst quasi, und da hat mir die dritte Hand gefehlt, weil ich ja mit 2 Händen fliege. Und mit der dritten müsstest du auf das Touchscreen einmal den Fokus verändern, weil der immer noch auf ganz nah ist. Das hat sie irgendwie nicht hingekriegt. Und dann habe ich quasi die linke Hand losgelassen. Die war dafür da, dass ich hochfliege. Und habe draufgeklickt und sofort, dann ist halt die Drohne nicht mehr hochgeflogen über den Berg, sondern in den Berg reingecrashed. Und dann, aber ich wusste relativ genau, wo sie war und bin dann, keine Ahnung, 25 Meter spazieren gegangen und habe sie wieder gefunden und sie war auch noch an und sie flog auch noch. Also so, die sind echt hart im Nehmen. Also hat jetzt eine Delle, aber...
Du meinst, da ist meine Angst unberechtigt, die Drohne, genau. Ja, vielleicht muss ich sie einfach ein, zwei Mal crashen, dass ich das Gefühl verliere.
Volle Kanne. Deswegen, also ehrlicherweise ist es auch nicht so, wo crashst du sie denn rein? In einen Baum oder sowas? Also es ist jetzt nicht so, dass du... Ich würde halt nicht mit Menschen...
Also okay, pass auf, wir machen Folgendes. Vielleicht liefere ich goldenen Content. Ich hau ja jetzt ab in die Berge. Ich kann ja endlich wieder in meine geliebten Berge. Und dann nehme ich die Drohne.
Wir machen auch Pause jetzt, ne? Zwei Wochen.
Ja, du hast noch eine Folge hast du noch mit einem Überraschungsgast. Ja. Und genau, dann bin ich quasi weg und bin in den Bergen und werde da meine. Du hast es letztens so schön gesagt, weil ich dann auch gesagt so, ach, mich nervt so viel und es fehlt so viel. Und Andi, bist du schuld, dass ich in die Berge abhau? Weil du gesagt hast, ja, vielleicht fehlen dir einfach die Berge, Joko. Und ich glaube wirklich ganz ernsthaft, dass mir so dieser Ausgleich von Natur und Ruhe und Wald und Wandern und der Geruch und ich meine, wir waren ja auch da einen Tag mit Friedemann damals wandern. Du weißt ja, wie toll das ist. Wenn man nicht unbedingt in Yeezys den Berg da runtersliden will. Da nehme ich die Drohne mit und dann gucke ich mal, ob ich so geile Drohnenschüsse vor mir hinkriege.
Genau, und da kannst du ja
man
auch...
Man kann ja auch so Follow-mäßig machen, ne? Dass wenn ich mit dem Rad zum Beispiel unterwegs bin.
Richtig geil fände ich, wenn du so eine anderthalb Stunden wie du wanderst. Das wäre epic. Wie man dir so, aber auch nicht auf so krassen Wanderwegen, sondern auf so einem ganz normalen, breiten, also langweiligen. Flachen. Ja, und dann richtig lang. Und dann schick mir bitte das Video. So wie die Leute, die beim Skifahren ihre GoPro dabei haben und dann... Vier einfach Stunden jede Abfahrt filmen und man sich fragt,
davon sind zwei Stunden aber Lift. Ja.
Ich möchte nochmal die Liftfahrt am großen Kogel mir nochmal anschauen. Gott. Ja, mach mal Drohnen, nimm die mal mit und flieg mal ein bisschen, vielleicht jetzt nicht, das ist natürlich ein bisschen Gewicht, ne? Musst du einen Rucksack mitnehmen. Aber.
Ja, muss ich einen Rucksack mitnehmen.
Hast du ja vielleicht einen.
Aber
und dann
gut.
Und dann kannst du mal ein bisschen fliegen und wenn du dann mal einen Baum crasht, dann ist das halt so. Hier in Amerika...
Material habe ich ja trotzdem.
Hier ist jetzt eine Frau gefunden worden übrigens, die...
bitte?
Auch also es gibt eine Organisation, die unterstützt die Polizei bei vermissten Personen. Und diese Organisation macht Folgendes, die fliegt mit Drohnen die Gebiete ab, wo ungefähr sie vielleicht sein könnte, die vermisste Person. In diesem Fall eine Frau, die vor einem Dreivierteljahr wandern gegangen ist und die haben... das Auto gefunden auf dem Parkplatz, aber sonst haben sie nie wieder gefunden. Also die Person war einfach weg. Die ist vermisst geworden, also die war weg. Und dann ist irgendjemand mit der Drohne ist er da rumgeflogen und hat quasi dann gesucht nach dieser vermissten Person. Die gehen dann nochmal, also in dem Fall wahrscheinlich eher eine Leiche gesucht. Und dann ist die Drohne abgestürzt. Dann ist der quasi in einen Baum geflogen und die ist runtergeflogen. Dann ist er auf die Suche gegangen nach seiner Drohne und beim Finden der Drohne hat er ein Zelt, was total versteckt war, gefunden. Wo diese Frau gelebt hat. Und jetzt ist
sie
wieder
da. Ach, die lebte noch?
Ja, die lebte noch. Die hat ein Zelt.
Oh Gott, ich hatte gerade so Angst, dass du jetzt sagst, hat er da irgendwie die Leiche gefunden.
Nee, der hat die Person gefunden. Das heißt, Drohnenabstürze sind auch total für was Gutes da. Vielleicht kannst du ja in Österreich...
Jetzt habe ich noch mehr Angst, mit der Drohne zu fliegen.
Vielleicht findest du da noch jemanden. Yeti, einen Ötzi, einen... Weiß nicht. Also so flieg ruhig mal einen Baum. Rückwärts ist
das Problem. Ja, ich flieg mal einen Baum.
Also wenn da sind die Sachen. Gut, aber dann weiß ich ja, was du machst. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub damit.
Ich dir.
Ich hoffe, du besorgst mir einen guten Gast für nächste Woche. Eine gute Überraschung. Wer ist es?
Das hoffe ich auch. Paul, da musste er aufstehen heute nicht mehr.
Na gut, aber hören wir uns wieder Ende Mai bei Alle Wege führen nach Rom und wir werden präsentiert von
O2, dem sehr guten Netz. Zum sehr guten Preis.
Tschüss. Schönen Urlaub.
Tschüss, danke.